Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart. Herzlich willkommen. Aus Automaten am Bahnsteig zieht man meistens ein Getränk oder wenn man eine dieser langen, unwägbaren Zugfahrten vor sich hat, vielleicht Schokolade. Mit ein bisschen Glück stößt man aber auch auf eine ganz andere Art von Reiseproviant, dünne, gelbe Hefte. Vor 20 Jahren schon erfand der Verlag Subkultur Automatenliteratur und es gibt sie immer noch. Näheres erzählt uns der Gründer und Verleger Marc Degens. Einen Roman, der viel mit Potenzgehabe prunkt, steht außerdem auf unserer Büchermarktliste. Ob und was davon zu halten ist, erfahren Sie gleich. Aber zuerst stellen wir uns an den Tresen, zumindest imaginär. Dort spielt nämlich die ungewöhnliche Frauenfamiliengeschichte der 47-jährigen Österreicherin Silvia Pistutnik. Die Wirtinnen heißt das Buch. Ein Gasthaus, in dem es Fremdenzimmer gibt, ist der Schauplatz. Geführt wird dieses Haus von Mutter und Tochter. Und ob diese weibliche Genealogie auch in der dritten Generation sich noch fortsetzt, weiß Julia Schröder.
Früher war nicht alles besser. Früher war sehr vieles deutlich schlimmer. In Kärnten auf dem Land zum Beispiel, wo die drei Protagonistinnen dieses Buchs leben. Da ist Johanna eins von zahlreichen Kindern einer bettelarmen Familie, geboren in der Zwischenkriegszeit. Anstatt ihre große musikalische Begabung zu entwickeln, ist sie als Gastwirtswitwe hinter der Theke des Eckwirt in einem Dorf nahe Klagenfurt gelandet. Da ist ihre Tochter Marianne, ein Nachkriegskind, die besser mit Zahlen umgehen kann als mit Menschen. Ihr mathematisches Genie ist unausgebildet geblieben. Nutzen kann sie es nur, wenn sie die Buchhaltung des Gasthofs macht und die Bestellungen im Kopf ausrechnet. Und da ist die Enkelin Gertrud, genannt Trudi, Jahrgang 1977, wie Silvia Pistotnik, die Autorin des Romans »Die Wirtinnen«. Trudi ist ein Fußballtalent, aber noch in den 90er Jahren ist so etwas für ein Mädchen nicht vorgesehen. Immerhin, dass sie nicht als die dritte Wirtin in der Familie enden wird, das hat sie sich fest vorgenommen.
Alle freuen sich auf die Ferien, ich nicht. Da ist bei uns Hochsaison und dann muss ich arbeiten, sagt die Mama und die blöden uralten Sommergäste bedienen, die seit Jahren herkommen. Weil sie zu faul sind und nichts anderes finden oder was weiß ich, warum die ausgerechnet zu uns kommen. Wer macht sonst hier Urlaub? Keiner will mehr in dieses Kaff.
Die gebürtige Kärntnerin Pistotnik lässt diese drei Frauen in kurzen Kapiteln mit je ganz eigener Sprache lebendig werden. Die aufmüpfige Trudi erzählt gerade heraus von sich selbst und ihrem Leben mit der strengen Oma und der peinlichen Mama, von ihrer Vorfreude auf die Grunge-Party am Wochenende, von ihren Freundinnen, von Jungs, die sie toll findet und von ihrer Sorge, sie könnte nicht cool genug sein. In den Erlebnissen der Großmutter Johanna spiegelt sich die Zeitgeschichte, wie sie als junges Mädchen in Stellung geschickt wurde in ein herrschaftliches Haus im Wien der 30er Jahre, wie die Nazis in Österreich übernahmen, wie die Juden verschwanden und ihr kleiner Bruder, das behinderte Chopperle, fortgebracht wurde. Kurz nach dem Krieg, aus dem ihr Mann als psychisches Wrack zurückgekehrt ist, erinnert sie sich.
Wie ihr das Chopperle noch immer fehlte, diese erbärmliche Kreatur, die sie weit mehr vermisste als die eigene Mutter, die kurz danach verstorben war. Nie würde sie ihrer Schwester Edith verzeihen, dass sie ihn nicht hatte schützen können. Warum hatte sie den SSler geheiratet? Sie waren sich alle sicher gewesen, dass er das Chopperle beschützen würde, dass es dank ihm nicht in Gefahr wäre. Doch dann war eine Ärztekommission da gewesen und einige Tage später brachte man ihn in die Schwachsinnigenanstalt, aus der er nicht zurückkehrte.
Eindrückliche Szenen aus einem Frauenleben zwischen Küche, Ausschank und Gaststüberl finden sich in den Passagen von Marianne, deren Ehemann sich von ihr trennt, weil sie trotz allem die Mutter und das Gasthaus nicht hinter sich lassen mag.
Sie war die Tochter einer Wirtin. Ein Essen zubereiten, einen Teller hinstellen, das ging. Sie war keine begnadete Köchin, die in Sekundenschnelle die Zwiebeln schnitt. Und keine resche Kellnerin, die 10 Bier mit 2 Händen trug. Die Mutter stellte die Gläser auf das Tablett und Marianne eilte los. Sie kassierte sofort. 24 Schilling bitte. Und bei euch macht's 15 Schilling 50. Macht 16, passt schon. Kaum einer registrierte sie wirklich, schaute sie an. Sie gab mir das Geld, sie gab heraus. Dann lief sie weiter, holte die nächsten Getränke.
Silvia Pistodnik zerlegt in ihrem Roman »Die Wirtinnen« einen österreichischen Mythos, nämlich den der tüchtigen, gut gelaunten, eben reschen Wirtin. Ihre Wirtinnen stecken fest in einem Leben, das sie sich nicht ausgesucht haben, und sämtliche Frauenfiguren des Buchs sind aneinandergebunden in Mutter-Tochter-Beziehungen, in denen die wichtigsten Dinge meist unausgedrückt und Ausbruchsversuche zwecklos bleiben. Die Autorin stellt sich damit in die Tradition des negativen Heimatromans, aber sie modifiziert dieses spezifisch österreichische Genre, indem sie es erweitert zum Zeitroman aus weiblicher Perspektive. Viel Witz und Liebe zu ihren Figuren, eine überzeugende Sprache und ein spannender Aufbau mit souverän gehandhabten Zeitsprüngen zeichnen diesen vierten Roman von Silvia Pistodnik aus. Damit dürfte sie sich einen festen Platz in der Gegenwartsliteratur ihres Landes erobert haben. Und am Ende gönnt sie ihren Leserinnen und Lesern sogar etwas Hoffnung darauf, dass heute vielleicht doch einiges besser werden könnte, als es früher gewesen ist.
Soweit Julia Schröder über Silvia Pistodnik, Die Wirtinnen, Elster und Salis, 356 Seiten, 24 Euro. Von dieser weiblichen Sphäre verlagern wir uns jetzt in eine durch und durch männliche. Man hat es ja ein bisschen satt in diesen Tagen. Dauernd geht es um auftrumpfende Virilität, vor allem auf Konzertbühnen. Auf fiktionaler Ebene will da auch der Schriftsteller Florian Havemann mitmischen. Mit seinen Büchern hatte er bisher wenig Glück, weshalb der 60-Jährige jetzt kurzerhand einen eigenen Verlag gegründet hat. Dort erschien bisher ein einziges Buch, sein eigenes. Bankrott lautet der Titel. Michael Opitz hat es sich zu Gemüte geführt.
Dem westdeutschen Bauunternehmer Taff, den es nach der Wende ins Brandenburgische verschlagen hat, wird in Florian Havemanns Roman Bankrott übel mitgespielt, wobei selbstverständlich auch Heinrich von Kleists Michael Kohlhaas bemüht wird. In Havemanns Provinzposse nimmt die Katastrophe ihren Verlauf, als ein Mitarbeiter des Finanzamtes der Presse steckt, dass Taff 1 Million Steuerschulden zurückzahlen muss. Daraufhin gerät Taffs Leben in eine veritable Schieflage. Banken, Gläubiger und Geschäftspartner wenden sich von ihm ab und auch seine Frau verspürt keine Lust, die ihr noch bleibenden Jahre an der Seite eines finanziell Gescheiterten zu fristen. Nur ein namenloser Schriftsteller hält dem bankrotten Bauunternehmer die Treue.
Ich will nicht, dass mein Freund Taff sich umbringt, nur weil das vielleicht in meinen Roman passen würde, zumindest seine Geschichte zu einem eindrucksvollen Ende bringen würde. Aber ich will es nicht nur wegen Taff nicht, wegen dem Menschen Taff nicht, dem ich ein langes Leben wünsche und dass er eines Tages im Kreise der Seinen friedlich einschlafe. Ich will es auch wegen meinem Roman nicht und ich will hier auch nicht meine Romanfigur Taff umbringen oder sich selber umbringen lassen, einfach weil mir das ein zu altbackener Schluss wäre.
Der Schriftsteller in Havemanns Bankrott verfolgt ein Romanprojekt gleichen Titels. Havemann sieht sich deshalb veranlasst, verschiedene mit dem Romanprojekt im Zusammenhang stehende Themen in überzogener Ausführlichkeit abzuarbeiten, sodass von den Schwierigkeiten beim Schreiben eines Romans die Rede ist und von der Suche nach einem Standpunkt, von dem aus ein Roman erzählt werden kann. Auch werden Überlegungen darüber angestellt, ob Nebenhandlungen in einem Roman sinnvoll sind, was ein Autor unternehmen muss, um sein Manuskript in einen Verlag und schließlich auf den Schreibtisch eines Lektors gelangen zu lassen und ob der Autor bereit ist, dafür Opfer zu bringen und, wenn ja, welche. Diese eventuell in einer Poetikvorlesung gut aufgehobenen Episoden lenken in Havemanns Roman allerdings vom eigentlichen, zur Taff-Geschichte gehörenden Handlungsgeschehen ab. Der Autor greift aber auf solche und verschiedene andere Geschichten auch deshalb dankbar zurück, weil er selbst offensichtlich Zweifel an der Taff-Geschichte hegt. Denn nach einem Drittel des mehr als 600 Seiten umfassenden Romans heißt es:
Ich brauche noch Stoff, das ist ein bisschen wenig, was ich bisher habe. Einen Roman ergibt das noch nicht, auch vom Umfang her. Und es fehlt das Ende. Wenn hier aber nicht schon für Taff Schluss ist, dass sich das jetzt nur noch irgendwie zurechtschiebt. Sehr undramatisch. Egal, was ich ihm persönlich wünschen würde, und das wäre natürlich, dass er einigermaßen unversehrt aus der ganzen Sache herauskommt, wieder irgendwie auf die Beine kommt, als Autor brauche ich etwas anderes. Eine unerwartete Wendung der Dinge.
In dieser für den Schriftsteller äußerst misslichen Situation Er weiß nicht, was er erzählen soll, erinnert er sich an seinen exgenannten zweiten, bei einem Computercrash verloren gegangenen Roman, sodass sich, wie es im Roman heißt, die exhibitionistischen Leidenschaften wieder zu Wort melden. Für den Roman Bankrott erweist sich dies als äußerst bedenklich, da fortan beinahe alle Episoden, in denen Frauenfiguren auftauchen und diesbezügliche Gelegenheiten werden reichlich herbeigeschrieben, in Verführungs-, Entkleidungs-, anatomischen Körpererkundungs- oder Begattungsszenen enden. Beide in Bankrott erwähnte Romane, so Havemanns Überzeugung, korrespondieren in einem lustvollen Voyeurismus miteinander. Denn die Erregungszustände, die an der Nacktheit und die an Taffs Bloßstellung, ähneln einander. Die Erkenntnis ist so neu nicht. Da Havemann aber seinen Lesern nicht allzu viel zutraut, stößt er sie mit Nachdruck und ganz direkt darauf. Für das Handlungsgeschehen erweisen sich die zum pornografischen tendierenden Erotikszenen allerdings als Füllsel, die der Autor nur deshalb benötigt, um den dramatischen Höhepunkt, also die unerwartete Wendung innerhalb der Handlung, herauszuzögern und die Spannung steigern zu können. Auf einer der letzten Seiten des Romans heißt es schließlich:
Bei einer internen Überprüfung im Finanzamt findet ein Finanzbeamter heraus, dass Taff diese Millionen, die ihm das Genick als Unternehmer gebrochen hat, gar nicht an Steuern zu zahlen hatte, sondern umgekehrt, dass er die vom Finanzamt hätte zurückbekommen müssen. Nicht eine Million minus, sondern eine Million plus. Und das schafft der Computer im Finanzamt nicht. Mit so einer Million plus kommt er nicht klar. Da weigert sich der Rechner glattweg, auch nur daran zu denken, dass das Finanzamt, das ihn beschäftigt und mit Strom versorgt, an einen Steuerzahler eine solche Summe zurückzahlen müssen könnte. Er hat doch das Finanzamt und die Interessen des deutschen Staates auf seiner Festplatte verinnerlicht.
Dieser Roman hat, so ist aus dem Vorspiel und dem Einstieg zu erfahren, eine einzige Leserin, bei der es sich um Monika Bleibtreu handelt, die nicht zu verwechseln ist mit der gleichnamigen Schauspielerin. Monika Bleibtreu will nach ihrer Leseerfahrung mit Bankrott nichts mehr vom Autor wissen. Nun muss man Florian Havemann wegen seines Bankrottromans nicht meiden. Doch hoffnungslos gescheitert ist das Schreibprojekt auch auf dieser zweiten, ganz realen Ebene.
So das Urteil von Michael Opitz über Florian Havemann Bankrott, erschienen bei Freunde and Friends, 653 Seiten, 25 Euro. Es sind kleine gelbe Hefte mit wenigen Seiten, die zwischen 1 und 3 Euro kosten und jeden Monat kommt ein neues hinzu. Eine Reihe heißt Schöner Lesen und vertreten sind von Ethel Adnan bis zu Joshua Groß und Andras Schwarz die unterschiedlichsten Stimmen der Gegenwart. Gegründet wurde der Verlag Subkultur, der diese Hefte macht, von Marc Degens und zwar vor inzwischen 30 Jahren. Auch über diese Erfahrung gibt es ein Heft, die Subkulturjahre heißt es. Ich habe Marc Degens gesprochen und ihn nach den Anfängen gefragt.
In den 90er Jahren haben wir uns gegründet und es waren auch noch andere Umstände damals. Also es war der Offsetdruck meist so, dass man in Vorleistung gehen musste, hohe Auflagen machen und wir waren immer überlegen, wie kann man das mit wenig finanziellen Mitteln realisieren, weil wir wollten ein Forum geben für neue Stimmen und für neue Texte und dort eigentlich quasi zum Entdecken einladen. Und es gab da so Gedanken, die uns dazu geführt haben, dass wir möglichst billig produzieren wollten, damit wir auch den Leuten niedrigschwellig das Heft in die Hand drücken können, wenn sie neugierig sind, sich überraschen lassen. Und das war dann der Gedanke, möglichst günstige Hefte zu machen.
Ja, das Besondere, Herr Degens, war ja der Vertriebsweg. Da hatten Sie eine geniale Idee, denn man konnte und kann diese Hefte aus dem Automaten ziehen. Wie sind Sie denn darauf gekommen?
Diese Idee ist dann auch so organisch gewachsen nach einer Zeit. Also zuerst hatten wir einfach den Postvertrieb gemacht und dann irgendwann gesehen, okay, diese Hefte passen ja wunderbar in diese Automaten. Wenn man am Bahnhof wartet, an Bahnsteigen, sieht man ja oft diese Süßwarenautomaten. Und wir haben gedacht, wir passen da prima rein. Da wir als Independent-Verlag auch immer überlegt haben, wir wollen jetzt einfach auch eine eigene ja, Struktur schaffen dafür. Also nicht einfach nur großen Konzernen nacheifern und es so machen wie sie, nur mit weniger Geld, sondern es war uns auch immer klar, für diese neuen Texte brauchen wir auch solche Ideen und haben dann den Automatenvertrieb aufgebaut und Partner gefunden, die das gewagt haben und es gemacht.
Hat die Süßigkeitenbranche das denn akzeptiert, dieser Stoff fürs Gehirn, den Sie über die Automaten auch vertreiben?
Ja, also die Skepsis war schon hoch, aber nachdem man die Überredungskunst angewandt hat und der Versuch startete, waren auch die Automatenaufsteller relativ begeistert davon. Also, dass sich das im Vergleich zu einem Süßwaren oder zu einem Weingummipackung gut verkauft und damit war man dann drin. Und dann sagten die Zahlen mehr als die Worte.
Es gibt, Marc Degens, ja eine verblüffende Ähnlichkeit mit den Reklamheften. Also jeder, der in Deutschland zur Schule gegangen ist, der kennt diese Hefte. Ich habe jetzt hier 4 vor mir auf dem Studiotisch liegen. Sie sind gelb und haben einen ganz ähnlichen Karton wie die Reklamhefte. Hatten Sie da denn nicht Probleme? Gab es keinen Ärger wegen der Ähnlichkeit?
Erfreulicherweise nicht, denn unser Antrieb, dieses Design zu wählen, war auch der Gedanke einer Hommage. Und dieser Hommage-Gedanke wurde dankenswerterweise auch von Reklam so gesehen und die sich auf jeden Fall uns keine Steine in den Weg gelegt haben und vielleicht sich auch ein bisschen geehrt fühlten.
Wieso heißt denn der Verlag Suchkultur? Hat das etwas mit Subkultur zu tun oder mit dem Suchen nach Kultur? Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? War das auch so ein Zufallsprodukt, so wie der ganze Verlag entstanden ist, ja, fast aus Zufall?
Also ich würde vielleicht nicht aus Zufall sagen, aber auf jeden Fall nicht planmäßig. Es war teilweise sehr chaotisch, teilweise sehr organisch, wenn man es positiver sagen will. Es ist tatsächlich so gewesen, aus einem Zeitschriftenprojekt, Suck, das zusammenkam, haben wir dann einfach den Namen entwickelt. So genau wissen wir das auch nicht mehr. Sport und Kultur ist so eins, es war eine wilde, punkige Idee, die dann zu diesem Namen geführt hat.
Inzwischen haben Sie ja weit über 200 Hefte im Programm. Gilt weiterhin die Kürze als Voraussetzung für die Veröffentlichung bei Ihnen?
Zumindest für unsere Leseheftreihen ist das so. Und wir haben jetzt mittlerweile 3 Reihen und sie sind auch das Herzstück unseres Verlages. Und da war immer also die kurze Form. Unsere Hefte sind ja geheftet und es gibt da auch so ein Maximum an Seitenzahlen. Man kann da auch nicht viel mehr als 44 Seiten machen und herstellen und produzieren. Und da es unser Herzstück ist, ist dieses Format immer noch bis heute ein Haupterkennungszeichen von Subkultur.
Noch ein Wort zu den verschiedenen Reihen, die Sie inzwischen betreiben. Sie sagten etwas von 3 Reihen, aber es gibt ja ganz unterschiedliche Ausprägungen, die Sie da kultivieren.
Ja, was so ein Erkennungsmerkmal von Subkultur, von unseren Reihen ist, das ist, dass ich auch ein bisschen das uns als Entdeckerverlag für neue Stimmen, für ungewöhnliche Textformen finde. Bei uns sind vornehmlich jüngere, am Anfang ihrer Karriere stehende AutorInnen veröffentlicht. Das war früher Wolfgang Kerndorf, das wäre jetzt heutzutage Hengame Yagubi Farah. Und dass wir immer noch seit 30 Jahren dieses Entdeckerforum haben, das ist dem geschuldet, dass wir vor einigen Jahren auch einen Herausgeberinnenwechsel gemacht haben. Und zwar, dass die Programmverantwortung 2015 an Sophie Lichtenstein und Moritz Müller-Schwefe übergangen wurde. Zwei sehr junge, ähnlich alt wie ich damals war, als ich die Programmleitung gemacht habe. Und einfach dort den Start weitergegeben haben. Und dass sie mit ihrem neugierigen Blick auf die Autorinnen zugehen, Entdeckungen machen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Geheimrezept, das unsere Reihe auch bis heute noch so ungewöhnlich macht.
Vielen Dank, Marc Degens, über die kleinen gelben Hefte aus dem Automaten und in Buchhandlungen gibt es sie auch, haben wir gesprochen. Danke sehr.
Ich danke Ihnen.
Das Heft über die Gründung trägt den Titel Die Subkulturjahre, 20 Seiten, 3 Euro. Morgen gratulieren wir Judith Kehr an dieser Stelle zum 100. Geburtstag und am Sonntag im Buch der Woche können Sie die haitianische Schriftstellerin Marie Vieux-Chauvet entdecken. In Forschung aktuell geht es um Taurinmangel. Ein schönes Wochenende wünscht Maike Albart.